Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Bis um 3 sind wir jetzt Gast zu Rikon im Döstal im Kanton Zürich. Und zwar beim Jacques Kuhn, einem ehemaligen Patron von der Pfannenfabrik Kuhn Rikon. Obwohl er das Jahr den 90. Geburtstag gefeiert hat, ist er noch voll Energie, reist viel und geniesst das Leben. Das ist nicht immer so gewesen. Auch er ist von schweren Schicksalsschlägen nicht verschont geblieben. Was das für Ereignisse gewesen sind, woher der Jacques Kuhn immer wieder Energie genommen hat und wieso er mit fast 90 noch geheiratet hat, und zwar übrigens zum ersten Mal, das erzählt er da in dieser Stunde im Menschen und Horizonte.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Der Jacques Kuhn hat wirklich fast sein ganzes Leben zu Rikon im Döstal gelebt. Und bis heute lebt er zusammen mit seiner Frau dort in seinem Einfamilienhaus hinter der Pfannenfabrik Kuhn Rikon. Mitte Februar ist er 90 geworden und das sei für einmal ein Geburtstag sei zum Feiern, hat er der Regula Rutz erzählt.
Ich habe in meinem Leben nicht manches grosses Fest gemacht. Ich bin nicht so ein Fest-Double, sondern ich habe gefunden, jetzt tue ich alles, was ich noch kenne, den Freundeskreis, den Bekanntenkreis und so weiter, tue ich einladen. Wir sind dann gerade etwa 100 Zimmer miteinander gewesen. Und das in Zürich haben wir das gefeiert, und zwar richtig in der Meise im Zunfthaus. Wir haben das den Tag durchgemacht und nicht als Abendübung. Wir haben das am Morgen haben wir eine Matinee gehabt, mit Konzert und mit Lesungen. Und dann nachher sind wir dann in den Zunftsaal gegangen und haben dort Mittagessen gehabt mit 1000 Produktionen von den Familien und von Freunden und Militärkameraden.
Was für eine Bedeutung hat denn das Fest gehabt für Sie?
Es hat immer zwei Seiten, so einen höheren Geburtstag. Das eine war einfach Freude und lustig und benannt sein. Und das Zweite ist eigentlich eher das Traurige, denn wenn man mal über das Durchschnittsalter raus oder fast 15 Jahre von der Schweizer Bevölkerung kommt, fehlen eben einen Haufen in den Familien oder im Freundeskreis. Nicht? Und die kann man halt nicht mehr einladen. Das sind die zwei Seiten.
Einer von denen, der nicht mehr da ist, ist auch ihren Bruder, der Henri Kuhn. Jetzt sie, Jacques Kuhn, sie heisst nicht Jakob, er hat nicht Heinrich geheissen. Und ihre Eltern sind ja aus dem Kanton Zürich gekommen, beide.
Beide, ja.
Woher haben sie die französischen Namen?
Ja, mein Vater ist ein Bauernsohn. Die haben einen kleinen Bauerngewerb in Feraldorf. Und wie das ist, ein kleiner Gewerb kann man nicht nochmal aufteilen, dass jeder etwas überkommt. Also haben die Einzelnen müssen weg. Einer hat den Gewerb übernommen und er ist weg, ist dann ans Technikum gegangen, zu Winterthur, hat dort studiert, hat als Maschinentechniker abgeschlossen. Und dann hat er ins Ausland wollen, nur ins Elsass. Und dort unten hat er sehr eine interessante Stelle bekommen. Da hat sie ja die Kalibergwerke im Elsass und dort hat er dann die ganzen technischen Einrichtungen müssen machen. Er hat dort seinen Freundeskreis aufgebaut und hat sich wahnsinnig wohl gefühlt und hat nie gedacht, dass er zurückkommt. Er hat dann mal eine Beerdigung von der Familienglieder hat er müssen in die Schweiz. Und dort am Leitmal hat er seine Frau kennengelernt, aus dem Töstal. Er hat geheiratet und sie ist auch mit, aber in Elsass. Das ist Mobilmachung auf dem Ersten Weltkrieg. Mein Vater musste zurück, sofort einrücken. Die Frau ist mit. Und in dem Moment ist dann mein Bruder auf die Welt gekommen. Darum der französische Name Henri. Und ich bin dann am Schluss vom Weltkrieg, also im Friedensjahr, bin ich auf die Welt gekommen. Und das in Frankreich. Da war der Krieg fertig. Sie sind runtergereist, unmittelbar nach dem Krieg zurück. Sie wollten unten bleiben, die wären nie in die Schweiz zurückgekommen.
Hat sich denn das Französische, das Frankophile, hat sich das auch sonst noch gezeigt in Ihrer Erziehung oder wie Ihre Eltern gelebt haben?
Wo es eine wahnsinnige Auswirkung hat, ist bei meinem Bruder. Er ist natürlich bis vor der Sekundarschule ist er in Frankreich gewesen, hat dort in der Schule hat er Geschichte gelernt, war ein Schwärmer von Napoleon und Zeug und Sachen. Bei mir, ich bin zu jung dann zurückgekommen. Nicht das Zurückkommen ist ja dann eigentlich kurze Jahre später hat das stattgefunden, weil mein Großvater, der hat absolut wollen, dass seine Tochter wieder in die Schweiz kommt. Und hat ihn dann gelockt und hat ihm gesagt, los, da unten ist eine Fabrik, ein Konkurs gegangen, in Ricken. Die könnte man ganz günstig haben. Dann hat er sich entschieden und ist gekommen, will einfach selbstständig werden.
Ihrem Vater hat also die Firma übernommen, die war ziemlich am Boden gewesen. Er war aber ein Tüftler, ein Erfinder. Und er hat dann die Aluminiumpfanne erfunden, heute schon wieder ausrangiert. Aber was hat das damals mal bedeutet?
Für die Entwicklung der Firma hat es natürlich eine riesige Bedeutung gehabt. Man hat zu selber Zeit natürlich viel mehr noch die ländliche Bevölkerung gehabt. Alles zusammen hat natürlich ein Holzherd gehabt, hat eine Herdlochpfanne gehabt, wo man da eingehängt hat im Herd ins Feuer. Dann ist die Entwicklung gekommen, dass eine Firma Therma in Schwanden, die heute noch existiert, die hat dann eine Elektroherd entwickelt. Das ist noch die alte Gussplatte, die man heute ja noch viel braucht, haben die auf den Markt gebracht. Und die haben eigentlich etwas vergessen bei der ganzen Entwicklung, dass man die alten Kochgeschirr, die ja praktisch sind aus Eisenblech oder aus Kupfer waren, im Feuer war das gut gewesen, aber die haben natürlich krumme Böden rund und hohl und weiss ich was. Und wenn man die auf ein Elektroherd gestellt hat, ist halt fast nichts passiert. Die Wärme ist gar nicht durchgegangen, weil sie nicht geleitet hat. Das war dann der Schritt gewesen, wo der Vater gesagt hat, ja halt, jetzt müssen wir ein anderes Geschirr haben. Und wenn wir eins machen wollen, wo der Boden wirklich eben ist, damit es auf dieser Platte ist, dann muss er dick sein. Das kann man mit einem dünnen Blech nicht machen. Und wenn man es dick macht, wird die Pfanne so schwer, dass keine Frau mehr rumlaufen kann. Und dann ist parallel dazu die Entwicklung vom Aluminium. Da hat er gesagt, jetzt gehen wir mal aufs Aluminium und hat das ausprobiert. Dann ist er mit so einem Produkt, mit einem 10 mm dicken Boden, mit dünnen Wandungen auf der Seite, ist er zu der Therma gegangen. Und die Therma hat das natürlich mit Begeisterung aufgenommen. Sie hat damals den Herd verkauft mit einem Satz Pfanne für uns. Oder? Das ist eigentlich der Start von der Firma unter dem Namen Kuhn.
Der Erfolg Inwiefern hat das Ihre Kindheit geprägt?
Ich habe das einfach miterlebt und ich hatte Sicherheit gehabt, aber ich habe mein Leben als Schüler und erlebt. Die Fabrik war damals für mich eher ein Zwang gewesen, ein Druck, in dem mein Vater ganz streng war, alte Schule, da haben wir noch Prügel bekommen, nicht, wenn man etwas Dummes gemacht hat. Er hat gesagt, Mittag Nachmittag, da gehst du nicht auf die Straße, du kommst ins Geschäft. Da ist er gesessen, ich bin da gesessen an seinem Pult. Damals hat man ja noch nicht gross telefoniert, man hat geschrieben. Und da sind also die Gouverts gekommen, jeden Tag Post. Wir hatten alle Gouverts auf die Seite da. Damals hat es noch kein Fenster-Gouvert gegeben. Also hat man, wenn man das Gouvert aufgeschnitten hat, auf den vier Seiten, ist die Hinterseite von der Frontseite ist ein blankes Papier gewesen. Dann musste ich die aufschneiden am Mittwochnachmittag. Dann sind die zusammen postiert worden in meiner Ecke. Dann ein Brückchen gegeben mit 50 oder 100 Seiten. Und der ganze Betrieb hat das als Schreibpapier gehabt. In der Ferien musste ich antraben in der Fabrik, stanzen. Darum hat das keinen grossen Einfluss gehabt. Man könnte vielleicht sogar sagen, einen negativen Einfluss.
Sie sagen eben, Sie müssen antraben. Sie haben Ihren Vater also sehr nahe erlebt. Er ist dann aber sehr früh erkrankt. Was war das für eine Zeit für Sie? Sie waren dort knapp 10, 9, 10.
Er hat eine merkwürdige Krankheit gehabt, die man lange nicht herausgefunden hat, was es eigentlich ist. Er ist erblindet in einem Auge. Ein Schatten ist gewandert von links nach rechts über sein Auge im Laufe von ein, zwei Jahren. Die Doktoren haben gesagt, ja, das ist eine einmalige Geschichte, das ist ein Auge und es ist keine Gefahr für das andere. Und dann ist aber der Schatten einfach weitergewandert. Und da hat er Angst bekommen. Er hat gesagt, wenn ich jetzt erblinde, das kommt nicht in Frage. Und gesagt, was kann man machen? Sie haben dann also herausgefunden, dass er einen Tumor hat im Hirn. Und der Tumor hat langsam den Sehnerv abgeklemmt. Und da hat es etwas gegeben, entweder operieren oder nicht. Und das war natürlich damals eine wahnsinnige Geschichte, eine Hirnoperation. Da hat es einen Professor in Berlin gegeben, einen in Neurok, der das schon gemacht hat, ist nach Berlin ist operiert worden und ist in der Nacht darauf gestorben.
Und der Tod, der hat Konsequenzen gehabt. Mehr darüber in 3 Minuten.
Come around.
Menschen und Horizonte auf der Seite. 21 Minuten ab 2 ist es. Wir sind zu Gast beim Jacques Kuhn, einem ehemaligen Patron von der Pfannenfabrik Kuhn Rikon. Als er 14 war, ist sein Vater überraschend gestorben. Der unerwartete Tod vom Vater sei nicht nur für sie als Familie eine riesige Herausforderung gewesen, nein, auch für die Firma Kuhn Rikon. Einen Nachfolger hat es nämlich nicht gegeben. Die Mutter hat keine Ahnung vom Geschäft und die beiden Söhne sind noch in der Schule gewesen. Der Jacques Kuhn war 14 und sein Bruder Henri ist kurz vor der Matur gestanden. Da sind zwei Brüder von der Mutter zu Hilfe gekommen. Sie haben vorgeschlagen, aus der Firma eine Aktiengesellschaft zu machen und den Verwaltungsrat vorübergehend zu übernehmen. Allerdings haben sie dabei eine Bedingung gestellt. Jemand aus der Familie müsse im Geschäft bleiben, damit die Firma auch in der Familie bleibe, erzählt der Jacques Kuhn.
Da haben sie beschlossen, ganz brutal, haben gesagt, Brüder, nicht matures Geschäft mit 18 Jahren, einen wahnsinnigen Entscheid. Und er ist da eingestiegen, hat da als junger Kerl, keine Ahnung da von dem Geschäft, hat er müssen reinknündeln. Und das hat ihn dann natürlich wahnsinnig geprägt. Er hat sich müssen durchkämpfen gegen die Angestellten, hat natürlich nicht unbedingt akzeptiert, dass ein 18-jähriger Trübel und da plötzlich über ihnen soll stehen. Und da hat er sich müssen durchkämpfen. Und dann ist das ganz Tolle von meinem Bruder ist gewesen, dass er gesagt hat, ich kann nicht können studieren, ich kann nicht können weitermachen, kann nicht einmal dürfen Matur machen. Aber du, also ich, musst oder kannst seelisch unbelastet von dem, sollst du ein Studium durchführen können. Und erhoffe, dass aus dem aus ich einmal auch ins Geschäft komme und dann ihn unterstütze. Und das war unwahrscheinlich, die Grosszügigkeit.
Für die Grosszügigkeit ist der Jacques Kuhn seinem Bruder bis heute dankbar. Dank dem Bruder hat er seinen ersten grossen Traum verwirklichen. Genau wie sein Vater war auch er ein Tüftler und hat einen technischen Beruf gewählt. Er hat Maschineningenieur studiert. Auch, um in der Firma mitzuarbeiten. Aber nach dem Abschluss vom Studium hat sein Bruder ihn noch nicht in die Firma gerufen, sondern er hat ihn auf Amerika geschickt, in eine Ingenieurschule.
Das war für mich die tollste Zeit, die ich überhaupt in meinem Leben hatte. Amerika erleben, die Schule erleben, das Leben, Social Life in Amerika, grossartig gewesen. Es war ein Glückssträhne im Ganzen gewesen. Ich bin in Amerika angekommen, ich habe gewusst von dieser Schule, bin dort hergegangen, habe mich angemeldet und bin in ein Hotel, ich habe noch kein Zimmer, nichts gehabt, bin in ein Hotel gegangen, dort ein Zimmer gehabt und am ersten Abend ließ ich eine Notiz, in der South Bend Tribune, die Stadt hat South Bend geheißen, ist am Lake Michigan, am Südzipfel, nahe von Chicago, ließ ich eine Notiz, a young couple leaving for Switzerland, giving party. Da dachte ich, das gibt es ja nicht, da reisen die ab und ich komme am gleichen Tag an. Und bin aufs Telefon gegangen und habe dann telefoniert und gesagt, ich sei jetzt gerade angekommen, ich möchte etwas wissen wegen der Schweiz und so, kann ich eine Auskunft geben. Die haben gesagt, sofort antreiben, am nächsten Abend war das Fest. Der Junge, der war in Japan, also im Krieg Fernost, der Marine, ist, weil der Krieg fertig war, zurückgekommen, also im Zweiten Weltkrieg, ist er zurückgekommen, hat geheiratet. Und die haben beschlossen, den diplomatischen Weg zu gehen und hat sich gemeldet an der Dolmetscherschule in Genf. Die Mutter ist gekommen, mit meinem einzigen Sohn geht weg. Sie sind mein Sohn, sie übernehmen das Zimmer und sie können alles haben und so weiter und sie sind der Ersatz.
So ist der Jacques Kuhn nicht nur zu einem Zimmer gekommen, sondern auch noch zu einer neuen Familie. Die Schule, die er besucht hat, war ein Abendtechnikum. Weil er aber auch den Tag durch lernen konnte, hat er den Kurs statt in 3 Jahren schon in 9 Monaten absolviert. Nebenbei hat der Jacques Kuhn verschiedene Fabriken besucht. Etwas, das man sich heute kaum mehr vorstellen kann.
Die sind von einer Offenheit und von der Freundlichkeit und Grosszügigkeit nach dem Krieg. Das hat man heute natürlich nicht mehr mit der Spionage, Werkspionage, alles. Es ist aber da nach dem Krieg absolut offen gewesen. Das ist grossartig gewesen. Neues Zeug gesehen, neue Verfahren können sehen und so weiter. Und ich habe während dem ganzen Jahr, habe ich meinen Brüder, das sind Bücher, ich habe jeden Abend, bin ich mit der, ich habe eine kleine Hermes-Schreibmaschine, Hermes Baby habe ich mitgehabt, da habe ich den Brief geschrieben auf Luftpostpapier, schon alles mit Luftpost gegangen. Und habe ich geschrieben, das und das und das, neue Produkte, alle Prospekte geschickt und so weiter. Er hat das alles da verarbeitet. Am Schluss habe ich einen ganzen Maschinenpark für eine moderne Fabrikation habe ich dort eingekauft. Und mein Bruder hat alles, er war dann mit begeistert gewesen mit diesen Berichten, die ich geschickt habe, hat daran geglaubt. Da hat mir Vertrauen geschenkt und hat das mitgemacht.
Das Vertrauen hat er auch gehabt, als er zurück in der Schweiz in die Firma eingestiegen ist. Die beiden Brüder haben die Aufgaben unter sich aufgeteilt. Der Bruder hat das Kaufmännische übernommen, hat mit den Kunden Kontakt gehabt, hat alles gemacht, was gegen aussen gegangen ist. Der Jacques Huhn war fürs Technische zuständig gewesen. Dabei haben sie einander grosse Freiheit lassen, sagt der Jacques Huhn.
Wir haben voneinander nichts gewusst. Er hat seinen Sektor gemacht. Ich habe keinen Kunden gekannt, ich habe nichts gekannt. Ich habe mit den Banken nichts zu tun, mit den Finanzen. Ich habe rein auf Technisch. Ja, ich konnte machen, was ich wollte. Und wir hatten keine Sitzungen gehabt, wir hatten kein Brainstorming und was es heute alles zusammen gibt. Haben wir alles nicht gehabt. Wir haben einfach geschafft, produktiv geschafft. Und wir sind auf dem Heimweg, wenn wir heimgegangen sind, hat man erzählt, hat der erzählt, ja, heute habe ich wieder einen grossen Auftrag bekommen. Und ich habe gesagt, ja, heute ist uns ein Schritt weiter gelungen und so. Das ist, was man voneinander gewusst hat.
Etwas vom Ersten, was Jacques Huhn verändert hat, war die Produktionstechnik. Ganz zur Freude der Angestellten.
Dann haben wir das erste Fließband gemacht. Das ist also von einem Blech weg bis zum fertigen Produkt, das in die Schachtel reingekommen ist. Haben wir mit zwischen 12, später mit 8 Leuten hat man die ganze Fabrikation haben wir so aneinandergereiht. Die haben mitgemacht, sind interessiert gewesen, sind sogar begeistert gewesen, auch etwas Neuem können mitzumachen und mitzuwirken und dabei zu sein. Aber man muss natürlich ein bisschen steuern, muss es sagen. Man muss die mitdenken lassen und muss es, dann geht es.
Nicht nur für die Produktion war der Jacques Huhn verantwortlich, sondern auch für die Entwicklung. Er hat die Duromatik entwickelt, den Dampfkochtopf, wie man ihn heute noch kennt.
Amerika hatte einen Dampfkochtopf im Krieg. Aus Sparmassnahmen haben sie den auch sehr primitiven Topf, ohne irgendwelche Sicherheiten und so weiter. Das habe ich gekannt. Als ich in die Schweiz gekommen bin, hat es auch einen Dampftopf gehabt. Da hat es einen sogenannten Flexil gegeben. Das ist der einzige Dampftopf, der ist auch gross geworden durch den Krieg. Man hatte keine Energie mehr gehabt, man hatte zu wenig Elektrizität gehabt, man hatte zu wenig Gas gehabt. Da musste man rationell kochen und da ist der Dampftopf aufgekommen. Der Flexil war eigentlich ein primitives Gerät gewesen, mit einem flexiblen Deckel oben drauf, mit einem Gewichtsschei oben drauf, auch aus Sicherheitsgründen einfach nicht. Und natürlich, man konnte nicht ausleeren, es hat einen langen Hals gehabt, als ein unrationelles Gerät. Und da habe ich für ihn gesagt, jetzt gut, neben den einfach gewöhnlichen Kochtöpfen, wo keine grosse Technik dahinter steckt, wenn man ein höher entwickeltes Produkt. Und dann hat man einmal geschaut, wie das Prinzip Dampfkocher rationeller gelöst werden kann. Und da habe ich vor allem auf praktisch geschaut, dass man nicht muss putzen, dass man absolute Sicherheit hat. Und das ist dann da auf das Produkt schlussendlich gekommen.
Und mit dem Dampfkochtopf zum einem neuen Aufschwung von der Firma.
Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far,
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me never before. Has someone been more
unforgettable in every way?
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Der Jacques Kuhn ist der Erfinder vom modernen Dampfkochtopf. Mit dem Erfolg vom Duromatic hat die Firma Kuhn Rikon mehr Arbeiter gebraucht. Aber nicht nur sie, generell haben die Firmen dann mal vom Aufschwung nach dem Krieg profitiert. Darum hat die Schweiz von überall her Arbeiter geholt, Italiener, Spanier, Türken. Für den Jacques Kuhn sind die Fremdarbeiter, wie man dann mal gesagt hat, eben keine Lösung gewesen.
Vor allem auf dem Platz Winter gab es grosse Schwierigkeiten gehabt, mit Fremden und mit Schweizer Spannungen zu geben. Man hat sprachlich eben eine Verbindung nicht gehabt. Und ich habe gesagt, ich poche jetzt nur auf Schweizer Personal zu gehen. Und das hat einen grossen Vorteil gehabt. Ich habe nie ein Inserat gemacht nach aussen, sondern ich habe einen Anschlag gemacht oder eine Belegschaft zusammengenommen und gesagt, los, in den nächsten 6 Monaten brauchen wir 10 Mann oder Frauen mehr. Personal selber hat aus ihrem Freundeskreis oder Verwandtenkreis gewusst, der schafft bei Sulzer oder der schafft bei Rieter oder irgendwo in der Textilindustrie und hat Schwierigkeiten. Und die sind gegangen und haben praktisch Personal gebracht. Das war ganz ein eigener Weg, das war ganz toll.
Aber nicht nur an Arbeitskräften hat es dort mal gefehlt, es hat auch viel zu wenig Wohnungen gegeben. Darum haben die Kuhnen für ihre neuen Arbeiter Wohnungen gebaut. Per Zufall sind sie auf die Situation der Tibeter aufmerksam worden, sagt Jacques Kuhn, durch eine Anzeige in der Zeitung für ein Konzert.
Frau Sprüngli von Zürich, von der berühmten Konditorei Sprüngli, sie lebt nicht mehr, mache ein Wohltätigkeitskonzert in der Kirche Zell und jedermann sind eingeladen. Wir sind, mein Bruder und ich, sind dort hergegangen und dann hat sie erzählt. Die Frau Sprüngli hat dann einen Verein gegründet, die Tibeterhilfe, und hat Geld gesammelt. Zuerst natürlich, sie hat Zürich, den Zürichberg gekannt und die Leute, die ein bisschen Geld hatten, und hat das Geld zusammengesammelt. Und hat gesagt, wir müssen schauen, dass wir Unterkünfte finden für die Tibeter, für das Rotkreuz. Der Brüder und ich, wir sind von dem Konzert heimspazieren und gesagt, Gottfried, wir bauen da hinten, eben weil wir expandiert haben, haben wir ein ganzes Dörfli, das ist damals, ist das, heute ist es lächerlich, es war ein riesen Unternehmen für unser Dörfli, haben wir 48 Wohnungen aufgebaut. Die sind im Rohbau gewesen. Die haben gesagt, Gottfried, warum eigentlich das nicht im Roten Kreuz? Wir sind am Samstag, ist das Konzert für Mädchen, am Morgen mal auf Bern telefoniert. Gesagt, wir hätten ungefähr in 3-4 Monaten, sind die Häuser so weit, wir könnten euch etwas abtreten. Und dann 8 Wohnungen haben wir denen freigegeben.
Aber die Idee, den Tibeter aufzunehmen, das ist ja eigentlich völlig gegen ihre Vorstellung gegangen.
Aber das ist unter einem ganz anderen Zeichen gelaufen. Das war also eine Hilfsaktion. Es war völlig etwas anderes, als dass man da Leute, die nicht in einer Notlage unbedingt waren, in die Schweiz genommen hat, einfach, dass man Arbeitskräfte hat, sondern da war es ein soziales Unternehmen, wo man denen, die in die Notlage kamen, man hat sich dann eingeschafft in die ganze Geschichte Tibet. Wie ist das entstanden? Warum ist es entstanden? Warum gibt es diese Flüchtlinge? Und er hat gesagt, machen das. Und dann hat man wieder genau gleich, wie ich es am Anfang gemacht habe, neue Fabrikationsarten, die Leute informieren. Einfach informieren, so man gut erkennen.
Informieren, das sagt der Jacques Kuhn immer wieder, informieren sei etwas vom Wichtigsten, wenn man einen Betrieb leitet. Aber es brauche auch immer wieder ein bisschen Glück. Und das hätten sie gehabt. Für jede Unterkunft der Tibeter hat das Rote Kreuz jemanden zur Verfügung gestellt, der die Tibeter betreut hat. Auf Rikon ist der Peter Lindecker gekommen mit seiner Frau. Weil sie selber kein Kind hatten, haben sie 2 Tibeter adoptiert. Sie haben Sprache gelernt und Geschichte, Kultur und Religion studiert. Ein Monat vor die ersten Tibeter auf Rikon gekommen sind, hat der Peter Lindecker angefangen, das Dorf und die Fabrikarbeiter über Tibeter zu informieren.
Der hat die Lehrer geholt, hat er gesagt, da kommen die Schwierigkeiten über mit sprachlich und so weiter, die Kinder kommen, hat er gesagt, warum das kommt. Er hat den katholischen Pfarrer genommen, hat den reformierten Pfarrer genommen. Er hat gesagt, das wird nicht missioniert, wir gehen auch nicht missionieren, lassen die in Ruhe und so weiter. Er hat den Gemeinderat genommen, einfach dann, er hat die Belegschaft genommen, bei jeder Gelegenheit, und hat die entsprechend vorbereitet. Und man wird immer wieder gefragt, hat es keine Schwierigkeiten gegeben, so in einer ländlichen Bevölkerung, wenn da völlig fremde Leute kommen. Die sind aufgenommen worden mit Blumensträuß und mit Geschenk sind, ist da die Bevölkerung da gestanden und hat die empfangen. Das war ein Fest, ein absolutes Fest.
Und eine Bereicherung für ihn persönlich, zu sehen, wie sich Menschen bei uns in einem fremden Land einleben.
Sie haben noch nie ein Töffli, sie haben noch nie ein Velo, sie haben noch nie ein Klose mit Wasserspüle, sie haben noch nie gesehen, dass man auf einem Gussklumpen von einem Herd kochen kann. Die haben noch so viel Feuer gehabt, das ist wahnsinnig. Das war so spannend und das hat einem selber so viel beigebracht. Wir wachsen auf und alles ist einfach selbstverständlich. Oder? Das ganze Zusammenleben hat einem so viel gebracht.
Unter den Tibeter hat das neue Leben in der Schweiz allerdings zu Spannungen geführt. Die Jüngeren haben sich nicht nur begeistern lassen von der Technik, sondern auch von der Lebensweise der Schweizer.
Es hat dann Fehlentwicklungen gegeben. Sie haben dann auch die schlechten Beispiele bekommen, die jungen Leute, vor allem die, die im Arbeitsprozess waren. Die haben gesehen, dass unsere Schweizer Arbeiter, dass man da nach dem Feierabend mal noch in die Beiz geht. Nicht? Und dann hat man die gesagt, komm einmal mit. Dann hat man die Wirtschaft erlebt, man hat den Alkohol erlebt und dann hat man ein paar Fälle gehabt, die dann wirklich Schwierigkeiten bereitet haben.
Weil er und sein Bruder Tibeter auf Rikon geholt haben, haben sie sich auch verantwortlich gefühlt für sie. Einmal mehr hat Peter Lindecker die Lösung gehabt. Er hat einen Besuch beim Dalai Lama vorgeschlagen, beim geistlichen Oberhaupt der Tibeter im Exil zu Indien. Weil jemand musste in der Firma bleiben, ist der Henri Kuhn mit der Frau auf Dharamsala gereist.
Das war eine Wunderbegegnung von der. Sie haben das erste Mal erlebt. Niemand hat ihn kennt vorher. Da war schon mal er wahnsinnig dankbar, dass sie gekommen sind. Sie haben natürlich alles Material mitgebracht, alle Fotos und wo sie arbeiten und Bilder, Zeug und Sachen, wo sie wohnen und wie sie wohnen. Und nachdem dann das alles zusammen vorgestellt worden ist, hat dann mein Bruder erklärt, was die Schwierigkeit ist, die Spannungen innerhalb der Familien und so weiter. Und dann ist er, hat ausgeholt und hat dann seine Seite geschildert. Er hat gesagt, das soziale Leben in dem Tibet ist eigentlich gelaufen unter dem Buddhismus, unter den Mönchen, unter den Klöstern. Und er würde vorschlagen, dass man eine Gruppe von Mönchen hernimmt, die mit denen redet und mit denen schaut, was für Probleme das da vorhanden sind. Und mit dem Vorschlag sind sie zurückgekommen. Da hat man geschaut, was bedeutet das, wie kann man es machen, wo kann man die unterbringen, wenn man Mönche daher kommt. Wie kann man es vor allem finanzieren, man hat vom Flugweg alles zusammen bezahlt sein. Und wir haben das rein auf privater Basis, also mit dem Betrieb zusammen hat man das gemacht.
Und damit auch der Grundstein gelegt zum klösterlichen Institut Rikon. Bis heute betreuen Mönche das Rikon Tibeterinnen und Tibeter. Schon gleich sind neue Aufgaben dazugekommen. Ausgelöst unter anderem durch das Interesse der Westler am Osten und der Hippie, die auf Indien pilgert sind und wieder zurückgekommen sind in die Schweiz und auf Rikon.
Plötzlich haben wir da oben am Morgen sind da Zelt ums Tibetkloster rumgestanden und da sind so Hippie-Leute mit entsprechender Aufmachung sind da aufgekreuzt. Das war also eher lästig. Und da müssen wir schauen, ob man das abwehren kann. Aber mit dem Kontakt, den wir überkommen zwischen West und Ost, hat es einen Haufen Leute gehabt, die sich echt interessiert haben. Und denen haben wir die Möglichkeit gegeben, hier reinzuschauen.
Zuerst mit Führungen, später auch mit Kurs zum Buddhismus und der Sprache. Nochmal eine neue Aufgabe ist vor 10 Jahren dazugekommen, am 30. Geburtstag vom Institut. Der Dalai Lama, der an den 4 persönlich teilgenommen hat, hat den Wunsch gehabt, dass die Mönche in modernen Wissenschaften ausgebildet werden und so den Anschluss ans 21. Jahrhundert nicht verpassen. Schon gleich darauf haben verschiedene Professoren und Lehrer die Mönche freiwillig angefangen auszubilden. Man hat dann aber gemerkt, dass man mehr bewirken könnte, wenn man das Ganze umkehren würde, sagt Jacques Huhn. Also Lehrer würde auf Indien in die Klöster schicken.
Die Leute können wir beliebig schicken dort durch. Wir haben keine Küche, die Unterkunft ist gelöst, alles ist gelöst, die Verpflegung ist gelöst und machen das in den Klöstern. Und dann haben wir dort das Science Meets Dharma, unter dem Namen segelt das heute. Also Wissenschaft begegnet Religion oder Buddhismus, wenn es übersetzt, kann man sagen. Wir haben angefangen mit einem Kloster, da hat man eine Klasse von 20 Mönchen, also viel grössere Breite. Viel effektiver gewesen, weil das alles im engen Kreis von ihrem eigenen Kloster durchgeführt können. Kein Einfluss vom Westen, wo natürlich noch störender können wirken für die jungen Leute. Auch die sind natürlich sofort fasziniert von dieser Lebensweise. Da. Und dann auch solche, die nicht zurückgegangen sind. Jetzt sind wir schon in 4 Klöstern. Das allerneueste ist immer Frauenkloster. Das ist ganz neu. Das funktioniert und das bauen wir jetzt aus.
Der Jacques Kuhn, was der ehemalige Patron von der Pfannenfabrik Zrikon mit 90 noch für Pläne hat, das hören Sie gerade nach dem Yannick Noah.
Que je trouve là-bas chaque fois, le rythme lent de la terre, où les vies passent doucement pas à pas. Si tu savais, mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas, au cœur des monastères, les dieux s'inclinent devant tant de fois. Ici nos âmes sont grises,
les gens ne se regardent pas. Nos sentiments s'enlisent et l'on ne voit que ce que l'on n'a pas. Eux, tu sais, quand ils disent, pas besoin de signer en bas. Chaque matin, chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais, mon frère, comme je me retrouve quand je suis là-bas. Dans le chant, leur prière, où j'aime tant mêler ma voix. Si tu savais, mon frère, comme chaque jour est fort là-bas. Les bonheurs, les misères, tout se partage, même le moindre repas. Le pain et les chimères, la peur de l'au-delà. Juste offrir et se taire, sans réfléchir, juste comme ça. La crainte du tonnerre, la mort qui vient déjà. C'est tout leur univers qui partage simplement avec toi.
Si tu savais, il suffit de donner. Si tu savais, aimer c'est partager. Si tu savais, il suffit de donner.
In den 60er Jahren sind es mit den Tibeter, die auf Rikon gekommen sind, für den Jacques Kuhn eine ganz spannende Zeit gewesen, mit vielen eindrücklichen Erlebnissen. Ende der 60er Jahre aber ist er vor einer neuen grossen Herausforderung gestanden. 1969 stirbt nämlich sein Bruder, völlig überraschend, mit erst 55. Das sei ein ganz schwieriger, wenn nicht einer der schwierigsten Momente überhaupt gewesen, sagt der Jacques Kuhn.
Das ist also ein älterer Verlust oder ein Freundesverlust. Ich kann mir überhaupt nicht vergleichen. Das ist einfach die Hälfte von mir ist weg von einem Tag auf den anderen. Für mich grauenhaft in der Auswirkung. Ich habe ihm gesagt, wie wir gelebt haben. Jeder hat seinen Sektor gehabt, keiner hat vom anderen gewusst, was er macht. In kürzester Zeit habe ich den ganzen Sektor eigentlich aufschaffen. Das war eine wahnsinnige Zeit. Das ist eigentlich alles, was ich als Glück und glückliche Entwicklung und Aufbau erleben, ist eigentlich mit einem Schlag zerstört gewesen. Aber es war zerstört gewesen, aber gleichzeitig muss ich in irgendeiner Form weitergehen. Aber auch das wieder, nur mit der Hilfe von allen, oder, wo ich da im Betrieb hatte. Ich weiss, als mein Bruder gestorben ist, habe ich die ganze Belegschaft an der Massenversammlung gemacht und habe ihnen gesagt, das ist passiert und das gibt ganz eine schwierige Zeit, jetzt der Umbruch. Und den müssen wir schauen können, zu lösen. Und zwar miteinander. Anders kann ich es gar nicht lösen als Einzelperson. Und er hat gesagt, wer einverstanden ist, jetzt wird einmal ein Jahr lang gibt's keine Kündigung. Ich muss mit eurer Mannschaft muss ich können durchheben. Und in diesem Jahr schaue ich, dass wir eine neue Struktur aufbauen können. Jeder Schritt ist immer Information, ist das Wichtigste. Das ist das, was heute so viel unterlassen wird.
Woher haben Sie persönlich die Energie genommen? Sie haben ja keine eigene Familie gehabt. Ja. Ihre nächste vertraute Person ist...
Gerade weil ich keine hatte, sonst hätte ich die Zeit gar nicht gefunden dazu. Da ist man einfach Tag und Nacht ist man in diesem Betrieb und hat geschaut und gemacht. Und das war der grosse Vorteil, ganz eindeutig. Aber es war nicht ein Krampf, sondern eine Lust, gerade mit dem Entwickeln, mit dem Erfinderader, wo ich gehe, dass man immer etwas Neues können machen und kreieren. Da lebt man mit auf, so etwas zu sehen und nachher sehen, es gibt einen Erfolg und es wird akzeptiert. Das gibt einem Auftrieb, da braucht man weder eine Frau noch irgendetwas dazu.
Sie sagen, Sie haben für die Firma gelebt, Sie haben getüftelt und das hat Ihnen wieder neue Energie gegeben. Wie war das, wo Sie sich dann haben pensionieren lassen, wo Sie sich zurückgezogen haben? Ist das denn so einfach gewesen?
Das war sehr einfach gewesen. Ich habe das Geschäft im besten Zustand mit Reserven und so weiter habe ich das können übergeben, auch die nächste Generation. Ich bin bis auf 65 Jahre bin ich im Geschäft geblieben und ich habe gesagt, mit 65 höre ich auf. Sind Nachfolger in der Familie, zwei sind bereits 40, 45 gewesen. Und ich habe mir gesagt, ja Gottfried, nochmal, die haben ja gar nichts mehr vor sich dafür, oder? Die können, wenn es gut geht, 20 Jahre oben wirken, aber denen muss man das überlassen. Und wenn ich es überlasse, dann gibt es nur eins, zurücktreten und ja nicht reinfunken und will ich belehren. Ich habe so viele Beispiele, Firmen, vor allem Privatfirmen, wo die Alten nicht haben können abgeben, die Jungen nicht haben aufgehen und die Jungen dann sind, gesagt, abtreten und fort. Etwas Neues auf. Dann bin ich Gott vollständig ins Tibet eingestiegen. Das war schon schön, dass ich da oben dann gerade weitermachen konnte. Und dann da praktisch das Sekretariat und die ganzen Finanzen und den ganzen Verkehr mit den Gönnern und so weiter, wo man dann gepflegt hat.
Und dort haben Sie dann auch Ihre Frau kennengelernt?
Ja, wir haben dort zwei Bibliothekarinnen haben wir gehabt. Und dann haben wir eine neue Bibliothekarin gebraucht. Und da hat sich meine künftige Frau hat sich gemeldet. Wir haben sie angestellt. Dann haben wir etwa 10 Jahre haben wir so parallel geschafft, ohne irgendwie andere Kontakte gehabt zu haben. Das ist also rein beruflich gegangen. Aber hat sich vertieft. Und das ist an einem schönen Tag passiert.
Wieso haben Sie denn mit 87 das Gefühl gehabt, jetzt müssen Sie gleich noch heiraten?
Gute Frage. Ja. Gut, das ist einfach passiert. Ich habe gefunden, einerseits auch da oben, ich kann es nicht machen, bis ich 100 bin. Man muss auch da abgeben und muss schauen, dass neue Leute kommen. Oder? Das muss eine Ablösung geben. Und dann hat man gesucht. Dann habe ich einen neuen Präsidenten für die Stiftung gebraucht. Dann haben wir einen neuen Kurator gebraucht. Ja. Dann haben wir in der Bibliothek schauen. Dann in dem Moment, wo ich als Heirater dachte, ist natürlich auch die Bibliothekarin ausgefallen. Also hat man das alles eine völlig neue Ägypten, da müssen geboren werden. Und wir haben uns können zurückziehen. Und in dem Moment habe ich gesagt, ja gut, man hat heute keine Aufgabe. Jetzt wird einmal gehaushaltet und der Hausmann und die Hausfrau kommen zusammen. Furchtbar einfach.
Ich habe gemerkt, dass Sie sehr, sehr, sehr ausgebucht sind, einen Interviewtermin mit Ihnen überzukommen. Ist gerne so einfach. Wie sieht denn so Ihr Leben aus jetzt mit 90?
Ja, das werde ich immer gefragt, auch da an dem Geburtstag. Ich habe das Beispiel gebracht an dem Geburtstag. In der Zürcher Zeitung ist ein Artikel gestanden. Ein 76-jähriger Greis hat diesen Unfall verursacht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, Gottfried, das darf ja nicht wahr sein. Dann habe ich am Geburtstag, wo die Frage gestellt wurde, ist eben, wie man sich fühlt und so weiter. Dann habe ich gesagt, also jetzt ein Beispiel gesagt, und habe gesagt, ich bin nicht alt, ich bin kein Greis, ich bin 90. Das war die Antwort auf diese Frage. Nein, wissen Sie, ich hatte ein tolles Leben gehabt, spannend, selbstverständlich Tiefpunkt, aber man hat sich immer wieder auffangen, ich habe vieles entwickeln, ich habe vor allem Erfolg gehabt und das ist eine Befriedigung. Und dann habe ich das Erlebnis mit dem Tibet genau gleich. Es ist gut gelaufen und dann das wahnsinnig spannende, der Auftrag von Dalai Lama, plötzlich eine neue Aufgabe. Und das wieder organisieren, das, mit dem Indien, das hat einen voll erfüllt. Ich kann auch sagen, ich bin voll befriedigt, fühle mich nicht alt. Ich fühle mich wohl und ich hoffe, dass ich wieder so viel Spannendes erlebe. Ich will doch da technisch mal den Gotthard-Basistunnel noch durchfahren. Und was ich will, was es alles gibt, will man erleben. Ich will vor allem das ganze Science mit Dharma, wie sich das entwickelt, will ich von nächstem sehen, nicht nur auf Distanz, unbedingt.
Das heisst Südindien, Nordindien, alles.
Ja, ja, eindeutig. Ja. Das kommt schon dran.
Und dass das dran kommt, wünschen wir von dir, sei es im Jacques Kuhn, von ganzem Herzen. Das war das Menschen und Horizonte. Die Regula Ruetz hat den Jacques Kuhn zum Gespräch getroffen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.